Es ist Witzwoch, liebe Trauergemeinde. Wir gedenken einem großen deutschen Fußballer. Ruhe in Frieden, Uwe Seeler. Oder um es mit den Worten der Nordtribüne Hamburg am Wochenende auszudrücken: Ganz MV ist schwul, besonders der Hansa-Hohl. Damit sind die Maßstäbe für Fingerspitzen und Taktgefühl für diese Folge gesetzt. Der Wichserspiel, Folge 45. Ich darf euch herzlich begrüßen. Hallo und herzlich willkommen. Die neue Saison ist sowas von angelaufen. Wir haben eine pickepackevolle Sendung vorbereitet. Insbesondere die Conference League blüht langsam in ihrer ganzen Pracht auf. Im Gegensatz zum sportlichen Sinn eines Wettbewerbs gilt in der Conference ja schließlich der Grundsatz, umso jünger der Wettbewerb, desto besser die Partien. Ähnliches galt in der Vergangenheit übrigens auch für die Witzwochaufnahmen. Also je jünger der Abend, desto besser die Folgen. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, was das für die heutige Aufnahmezeit bedeutet. Aber wir werden es nur herausfinden. Und ja, ich mache das wie immer gemeinsam mit meinem Gesprächspartner. Namen Schlü.
Tim, ich begrüße dich. Es ist 0.42 Uhr. Wie sind wir da denn wieder reingeraten in diese Geschichte?
Das ist ein Rückfall in reine Homeoffice-Zeiten, ne?
Also es ist ein absoluter 0:42, Rückfall.
Also das haben wir echt vor zwei, drei Jahren gehabt. Vor drei Jahren? Nee, Quatsch.
Nee, das war schon, Tim.
Also sagen wir mal, bevor Corona vorbei war, in den Zeiten, da haben wir wirklich regelmäßig solche Zeiten aufgenommen, weil ist ja egal, Homeoffice kannst du ja machen, wann du willst. Aber mittlerweile mit so einem geregelten Alltag wieder im Background, also morgen früh ist Montag, eigentlich ist schon Montag, wenn man jetzt mal ganz penibel ist. Ja, keine Ahnung, was wir uns jetzt hierbei gedacht haben, Sonntagabend so nach hinten zu ziehen, dass wir jetzt hier um Montagmorgen um 0:43 aufnehmen. Ich habe ein bisschen Bammel, also ich kann mir vorstellen, es wird richtig kacke heute, oder?
Ja, zumal wir haben uns ja getroffen um 23.30 Uhr telefonisch und wir haben uns vorgenommen, komm, da machen wir es heute mal ganz schnell. Wir haben da diese Hamburg-Geschichte, die können wir eben in die Einleitung packen, quatschen kurz, fangen um 0 Uhr an. Und dann ist es jetzt wirklich wieder 0.42 Uhr. Tim summt im Vorgespräch Underneath Your Clothes von Shakira. Ich denke mir schon, was ist denn hier schon wieder los? Aber ja, ich glaube, Tim, wir werden das hier runterbrettern. Apropos runterbrettern, ich wäre eigentlich schon in den Urlaub runtergebrettert. Und hätte an einem wunderschönen Urlaubsort hier heute aufzeichnen sollen. Allerdings habe ich meine Begleitungen ebenfalls mit Corona angesteckt und die sind nicht so schnell positiv, negativ, wie ich es war. Vielleicht testen sie auch akribischer. Aber es ist jetzt so, dass ich hier noch im trauten Heim? Heimisch?
Was weiß ich? Trauten Heim, ja. Du sitzt in deinem Keller.
Ich sitze im
trauten Heim. Du sitzt in deinem Keller einfach.
Ich sitze im Witzkeller, aber wenn ihr das hört, dann werde ich irgendwo auf der Reise sein. Also das wird hier nicht mehr lange andauern. Aber so hat sich leider die Chance vertan für mich, zum einen zum Ferencvaros-Spiel zu fahren, zum anderen zu Rapid gegen Lecher. Ich hatte große Pläne. Die verschieben sich jetzt alle so ein bisschen nach hinten und dann passt diese ganze Reise auch nicht mehr zusammen. Das ist ein bisschen scheiße. Aber man muss die Dinge so nehmen, wie sie kommen.
Es ist ja nicht, es ist ja die Schuld der Mitmenschen. Das ist übrigens allgemein, das hat sich so ein bisschen durch Corona gezogen. Corona wäre nicht so schlimm, wenn es nicht Mitmenschen gäbe, ne?
Ja, Mitmenschen sind einfach scheiße. Das muss man an der Stelle hier festhalten.
Das war damals so ein ganz präsenter Gedanke, als Corona noch gab, dass wenn einfach jeder drei Wochen zu Hause geblieben wäre, dann wäre Corona vorbei gewesen, ne? Das ist ja krass. Dass das absolut utopisch ist, dass sich drei Wochen lang keiner trifft. Ist ja ein Gedanke, der hat mich echt oft gewurmt, dass es ja so einfach wäre, und jeder diesen Lösungsweg raus aus einer Pandemie kennt und es ist trotzdem um kein Mittel der Welt ist es machbar. Also das ist doch krank.
Wir haben auch viele Zusendungen bekommen zu irgendwelchen Links von Artikeln, was denn bald coronamäßig wieder ansteht. Wir haben da erstmal noch keinen Bock drüber zu reden. Wir reden darüber, wenn es dann wirklich soweit ist, weil das Thema muss jetzt erstmal ein bisschen abgehakt sein. Ja, Uwe Seeler war irgendwie krass die Woche, weil Uwe Seeler ist ja schon so ein krasser Fußballer. Ich muss aber sagen, mir fehlt trotzdem so ein bisschen die Emotion, weil das für mich so ein bisschen zu weit weg ist. Geht's dir da auch so?
Wie, Hamburg ist doch gar nicht so weit weg.
Mann, dass du den nicht hast spielen sehen und dass du da einfach nicht diese krassen Berührungspunkte hast, außer halt diese Erzählungen.
Wäre krasser, wenn Lothar Matthäus tot wäre, das stimmt schon.
Also das ist ja, es wäre emotional irgendwie krasser, weil man, den kennt man auch als Spieler und so, gerade bei Uwe Seeler.
Man kennt Uwe Seeler nur als Opa.
Ja, genau, Uwe Seeler kennt man als Opa, Matthäus kennt man als Spieler, als Formel-1-Anzugträger, keine Ahnung, aber der ist einfach präsenter in so einem
ja.
Leben in unserer Generation.
Ja, voll. Also es war so eine Meldung, die ich auch mitbekommen habe und dann gedacht habe, ha, krass, aber nicht überraschend, weißt du? Das ist, gibt immer so Meldungen, da überrascht es dann auch, wenn man sich denkt, hö, wie alt war der denn?
Und ja, genau.
Bei Uwe Seeler, da gab es schon ab und zu mal irgendwie lebt der eigentlich noch, weißt du? Das ist da gibt ja so Leute, wo man sich nicht sicher ist, wenn die sich schon nicht mehr so ganz in der Öffentlichkeit aufhalten, ob die überhaupt noch am Leben sind. Und Uwe Seeler war da, glaube ich, auch so einer von. Also völlig, völlig ohne Front. Aber wenn die Leute nicht präsent sind, dann ist es ja auch irgendwie, dann sind die nicht so im Leben, dass man sagt, oh krass, das ist mir jetzt gerade, berührt mich gerade sehr.
Ja, ging mir auch irgendwie so, dass ich das krass fand, aber es mich trotzdem nicht irgendwie emotional berührt hat, weil mir da einfach der Bezug zu fehlt. Also das Spruchband mit den Schwulen in Mecklenburg-Vorpommern hat mich schon mehr berührt. Ey, wie kann man denn bei so einem Spiel, also das ist ja, man kann ja pöbeln, wie man will, der Stil ist, das liegt mir ja fern, da irgendwie zu sagen, ja, das darf man so nicht machen, weißt du? Aber man weiß doch, was das für den Verein oder was das für diesen Tag, welche Konsequenzen das trägt, was es da für einen Shitstorm geben wird. Wie kann man seinen Verein denn so hassen, um sowas an dem Tag zu machen? Das gibt's doch gar nicht, ey.
Ja, also, nicht nur an dem Tag. Also, an dem Tag war es jetzt natürlich besonders pietätslos, zumal im Oberrang hing ja noch loyal und bescheiden, ne? Was stand oben? Loyal und bescheiden? Und was war da noch? Uns, Uwe oder irgendwas?
Ja,
und sowas, unten drunter wurde dann dieses Spruch bei dem Blog schon aufgetan. Also loyal und bescheiden und dann ganz MV ist schwul. Also Junge, ey, im Jahr 2022 das Ding zu hochzuhalten, das ist eh schon mutig. Aber ey, das ist auch einfach schlecht, oder? Ganz MV ist schwul, besonders der Hansa Hool, das ist ja auch... Das
ja, wenn alle schwul sind, dann ist der Hansa, gibt es noch eine Steigerung von schwul? Also ist man noch ein bisschen schwuler? Hat man dann so ein rosa Hasen dabei? Hat der Hansa wohl einen rosa Hasen?
Das wollte ich gerade auch noch sagen. Also erstmal passt es vom Takt nicht. Es ist absolut pietätslos in dem Moment. Und es ist aber auch inhaltlich schwachsinnig, denn schwul zu steigern ist natürlich auch nochmal so eine Sache. Ja, weiß ich nicht. Also... Schwuler Hansa-Hool, wie soll man das denn steigern, ey, das ist ja...
Ja, der ist noch ein bisschen schwuler. Ja, ich find's halt so krass, dass es ist halt dieser Uwe-Seeler-Tag, muss man ja einfach so sagen, aber es sprechen im Nachgang alle über dieses Spruchband. Ah, und das hätte man noch ein bisschen Fingerspitzengefühl beim Rückspiel zeigen können.
Ja, vielleicht was fürs Rückspiel, ja.
Ja, ist was fürs Rückspiel. Naja, Tim, wir wollen heute ja so ein bisschen auf den Europapokal blicken und zwar auf diese wunderbare Conference League. Und ich habe so beim Recherchieren habe ich so ein bisschen gemerkt, was das einfach für ein toller Pokalwettbewerb ist. Wir sagen es ja immer wieder, aber das ist jetzt, letztes Jahr war es vielleicht noch so ein bisschen, das Bild war nicht ganz klar aufgrund dieser Corona-Situation. Es konnte ja nicht jeder reisen, aber jetzt erstrahlt dieses Produkt ja im vollen Glanz, ne?
Das Produkt, ja. Ja, wir waren ja auch zugegebenermaßen etwas skeptisch, ne? Denn, sagen wir mal so, alles, was aus dem Hause UEFA kommt, ist ja erstmal mit einer gewissen Grundskepsis, gewisse Grundskepsis ist schon angebracht. Also das haben die letzten Jahre einfach gezeigt. Aber die Conference League, bei allem hinterfotzigen Gedankengut, was eigentlich in der eigentlichen Kreation dieses Wettbewerbs steckt, ist es jetzt im Endprodukt schon ganz geil, ne? Also da kommen schon Paarungen bei rum, Also die hätten besser nicht im EA Sports Fußballmanager 2008 simuliert werden können.
Ja, und das ganze Ding hat auch schon so eine Konstante. Und zwar, man hätte ja meinen können, die Balkan, das ist sowas für die Balkan-Teams, ne? Die können jetzt nochmal irgendwie ein paar Runden weiterkommen, was sie sonst nicht schaffen. Da zeigt sich jetzt erstmal, wie schlecht diese Balkan-Teams sind, ey. Ljubljana verliert gegen Sepsi. Was ist Sepsi? Das könnte auch ein Pokémon sein, weißt du? Ich weiß nicht mal, Sepsi liegt irgendwo in Moldawien oder rum. Sepsi, was ist das für ein Kinderwort?
Ja, Sepsi könnte auch so ein Reinigungsprodukt für irgendwas Sanitäres sein, oder?
Ja, da musst du noch mal, hier, guck dir mal den Dreck an. Ja, mach da mal Sepsi drauf. Mach da mal drauf, dann schrubbel das mal weg. Das könnte Sepsi sein. Veles Mostar verliert zu Hause gegen Hamrun Spartans. Das könnte irgendwie ein Counter-Strike-Club auch sein, weißt du? Also das ist...
Ja, also Hamburg und Spartans klingen ganz stark, als ob die letzte Woche noch gegen die Delay Sports aber digital gespielt haben.
Ja, das sind die Hamburg und Spartans, ey. Also das ist ja echt ein Ding, die Balkanvereine, die reißen da gar nichts. Es muss quasi nochmal eine neue Liga gegründet werden, dass die Balkanvereine auch mal weiterkommen. Weil das, ich glaube, das war am Anfang, als wir das erste Mal drüber geredet haben, als wir das kannten und sonst einfach niemand, da haben wir noch gesagt, das ist was für die Balkanvereine. Nee, sorry, ist es nicht. Ist es einfach
ja,
nicht.
Ja, ist es nicht. Ja, das ist wirklich, wirklich erschütterlich, wie schlecht die sind, ne? Das ist, also da hätten wir auch nicht mitgerechnet, dass die so nicht konkurrenzfähig sind.
Ja, ja, irgendwie. Budo Knost hat, glaube ich, auch auf Island verloren gegen so einen Pokalsieger oder so. Das ist irgendwie verrückt. Wir haben uns trotzdem mal so ein bisschen die Gästezahlen angeguckt. Und was ich krass fand, war, wie spricht man Joe Garden aus? Joe Gordon?
Joe Gordon, ja, hätte ich Joe gesagt. Gordon. Also auf dem A von dem Garten, da ist ja so ein Kringel drauf und dann wird das so ein bisschen gerollt, würde ich sagen. So,
Der Schwede, der redet ja so ein bisschen so wie ein Hirsch, ne?
Ja, man muss es, ja, das ist auch das richtige Wort, man muss das A ein bisschen röhren, würde ich sagen.
Ja, man muss das so hirschen. Du musst das A so ein bisschen hirschen.
Ja, Elchen und, eher, oder?
Oder Elchen, ja, Elchen, stimmt. Was war nochmal der Elchtest, Tim? Am Auto irgendwas, oder?
Ich glaube, war das, wenn man links und rechts und links und rechts, wenn man immer so hin und her fährt und das Auto umkippt, weil man den Elch ausweichen muss? Ist das gerade völliger Quatsch? Das könnte völliger Unsinn sein. Und ich habe mich hier gerade bis auf die Knochen blamiert, ey.
Wieso nennt man das denn echt? Das ist überhaupt keine Alltagssituation, dass man einem Elch ausweichen muss.
Ja, oder? Also meine wirklich gerade frei erfundene Herleitung wäre, weil man einem Elch ausweichen muss. Das heißt, man muss bei 80 Sachen das Lenkrad voll rumreißen. Und das Auto darf dann nicht umkippen. Weißt du, könnte ja theoretisch sein, dass das Auto dann umkippt. Und dann hast du ja nichts davon, dass du denn das Lenkrad rumgerissen hast, sondern dann würdest du den Elch ja umklatschen. Ich bin mir sehr sicher, dass das völliger Schwachsinn ist.
Absolut.
Oh, bitte, gib mir keine Rückmeldung. Ich werde es gleich selber googeln und mich in Grund und Boden schämen. Gib mir bitte keine Rückmeldung für den Hafer, den ich hier gerade erzählt habe. Aber wie sind wir überhaupt da hingekommen zum Elchtest, ey? Elche spielt doch gar nicht mit.
Hier über Joe Gordon.
Da wollte ich kurz noch reinbrettern, auch wenn das jetzt gar keiner von uns gesagt hat. Ich höre ganz
Elch.
Juice Garden, dass da irgendwo ein S herkommt. Manche habe ich schon ein paar Mal gehört, dass wer ein Juice Garden sagt. Ich weiß gar nicht, wie man darauf kommt. Da ist kein S.
Ich glaube, wir dürfen uns da nicht so weit aus dem Fenster lehnen, Tim.
Wahrscheinlich haben wir selber schon gemacht, ne? Das S ist hinten dran. Joe Gardens IF. Aber das ist ja dann auch nur, weil ja der Fußballverein aus der Stadt so heißt. Also aus von der Insel. Ich glaube, Joe Garden ist ja eigentlich eine Insel, ne?
Das ist ein Garten.
Ein Garten, ja. Ja, egal. Wir verzetteln uns gerade in Dinge, von denen wir überhaupt keine Ahnung haben. Das ist ganz, ganz dünnes Eis.
Herzlich willkommen bei Dützow. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Was wollte ich sagen? Ach ja, und zwar gab es dann am Vorabend die ersten Bilder und da auf den einschlägigen Seiten, man regelt ja alles nur noch über diese Seiten, und da waren dann so Fotos, wie die da am Saufen waren. Da habe ich schon einem Kollegen geschrieben, Alter, die werden jetzt gleich so auf die Schnauze kriegen, du wirst morgen die ersten Fotos sehen, wie da einer blutend in der Ecke liegt und so ein Kram, weil ich halt dachte, die fahren vielleicht mit 80 bis 100 Leuten ein, weil die Skandinavier, die haben zwar die Taschen voller Kohle und Hotdogs, aber die fahren ja jetzt nicht so krass auswärts, was Europapokal angeht. Zumindest nach meinem Empfinden irgendwie.
Hast du eigentlich gesagt, wo die spielen, oder ist das eben an meiner Leitung gescheitert? Also
Rijeka, schneide ich gleich schön rein. Genau.
Schneidest du schön rein, wenn du es nicht gesagt hast, ne?
Ja, richtig. Ich werde es einfach irgendwo einbauen. Und da dachte ich halt wirklich, ja gut, da kommst du jetzt wahrscheinlich auch schlecht hin mit dem Flieger oder sonst irgendein Kram. Sommerzeit, auch teuer und bla. Da waren einfach, also zumindest laut einem Forum, waren da über 1000 Jogarden-Fans. Und im Stadion halt 400, weil dieser Guestblock ist ja, das ist ein Gefängnis. Dieser Guestblock ist ja fürchterlich. Ja. Was haben die überhaupt da gemacht? Was haben die gemacht? Warum spielen die nicht mehr im Cantrida? Warum spielen die jetzt dauerhaft in dieser Scheiße? Die können das Cantrida doch auch wieder auffrischen. Ist das jetzt der Dauerzustand? Diese Scheiße, das ist, die da haben?
Ganz komisch gelaufen. Also richtig, richtig jugoslawisch auch.
Ja, total, ey.
Ja, also das sollte ja eigentlich das Cantrida umgebaut werden zu einer modernen Arena. Und dafür haben sie ja dieses, wie heißt das, Runa Vika oder irgendwie so heißt das Ding doch? Haben sie ja, mehr oder weniger das Trainingsgelände mehr oder weniger aufgestockt, dass sie da übergangsweise für 1-2 Jahre spielen können. Aber mit dem Cantrida ist ja gar nichts passiert. Also eigentlich, also meine Mittel- bis westeuropäische Meinung ist, eigentlich kann man da weiterspielen. Das gäbe eigentlich überhaupt keinen Grund dafür, solange da kein Baugerüst steht und irgendwas abgerissen ist. Weil das Cantrida war doch auch nicht baufällig, oder? Da war doch nichts.
Nein, mit. Da kannst du doch, also wenn du mal guckst, welche Stadien da in Kroatien stehen, ich glaube, die haben das gar nicht auf dem Schirm, dass man da auch weiterspielen könnte. Das muss man sagen, irgendwie, oder? Da findet doch auch zweite Liga statt.
Das klingt jetzt so dämlich, aber das wird bestimmt auch echt einer der Gründe sein, dass sie das erstmal geplant haben und die wollen jetzt dieses neue, dumme Trainingsgelände auch einfach nutzen, weil sie das ja so geplant haben. Weißt du, die haben das gebaut, gesagt, wir bauen das jetzt für 2 Jahre, dann müssen wir da auch spielen, weil wir haben es ja gebaut. Also so ein Zinnober.
Übergangsphasen dauern auf dem Balkan auch per se immer 10 Jahre, ne? Weil bei Botev, die spielen ja auch noch auf dem Trainingsplatz.
Also denen müsste es echt verwehrt werden, solche Pläne überhaupt zu kreieren. Das ist wirklich, die sind alle zum Scheitern verurteilt, echt alle. Also auch, ich glaube, ich bin vor 10 Jahren wie ein Berserker ins Cantrida gefahren, damit ich den Ground noch mache.
Wie ein Geisteskranker.
Ehrlich, ey. Ich sehe mich, also so ähnlich, wie ich nach Valencia mal hätte fahren sollen, glaube ich.
Ja, auf jeden Fall waren die, fand ich krasse Anzahl, dass die mit so vielen Leuten da waren. Und ich muss mal eben, live hier bei WhatsApp unseren Chat aufmachen, weil zwischendurch ist die Leitung zusammengeklappt, die Telefonleitung, das habe ich auch noch selten erlebt. Und wir telefonieren jetzt über WhatsApp, um die Leute mal mit ins Boot zu holen hier, ne?
Ich habe schon gesagt, das ist liegt wahrscheinlich daran, dass hier nachts um 1 Uhr die Leitungen sowas von belegt sind, dass wir hier nicht telefonieren können. Nee, ich wollte kurz meinen Lösungsansatz mal hier in die Runde jagen. Also Joe Gardens ist ja jetzt auch ein Verein, der nicht so regelmäßig europäisch spielt und natürlich trotzdem ein Traditionsverein. Also ich glaube, bei den anderen Skandinaviern, gerade bei den Schweden, die ja so regelmäßig mitspielen, ist das ja nochmal was anderes. Bei denen ist ja so ein Stück weit die Gewohnheit drin. Also gerade bei Malmö oder bei AIK, aber oder AIK, muss ich glaube ich sagen, ne?
Ja, die Schweden, die werden uns hier auseinanderreißen, das kannst du aber wissen.
Ja.
Hauptsache nicht die Schweden von Spotify, ey.
Was jetzt habe ich mich selber verloren, was wollte ich sagen? Achso, die sind gewohnt, einigermaßen regelmäßig zu spielen. Und Joe Gardens ist ja, glaube ich, dann eher nicht. Also ich wüsste jetzt nicht, dass die oft europäisch dabei waren. Und da ist jetzt die Conference League natürlich ein absolutes Geschenk, dass die dann auch noch so ein Los wie Rijeka bekommen im Sommer. Also das, finde ich jetzt nicht noch so krass, dass die Schweden mal Bock drauf haben.
Aber noch krasser und ein bisschen ähnlicher Fall von Häufigkeit der Europapokalspiele war ja bei Viborg, ne? Also da muss man erstmal gucken, wo ist denn überhaupt Viborg? Und als ich die Fotos gesehen habe von Suduva gegen Viborg, da habe ich halt dieses Bild gesehen von 400 Leuten in der Kurve. Da dachte ich, boah, Alter, ich dachte, in Litauen gibt es nur hier Žalgiris, die da einen Mob haben. Bis ich dann erstmal wirklich nach Stunden gecheckt habe, dass es ja die Gäste gewesen sein müssen, die einfach mit 400 Leuten in Litauen waren. Das war großartig, fantastisch. Auch, da habe ich ein paar Berichte gelesen, mit dem Auto angereist, mit Bussen angereist, wie die Geisteskranken. Das fand ich, da finde ich dann auch so die Conference League, das ist so geil, dass solchen Vereinen sowas ermöglicht wird und dass die dann aber auch mit so vielen Leuten einfach dahin fahren, weil die so Bock drauf haben, ne?
Ja, voll. Also muss man überlegen. Ich habe auch, mein erster Gedanke war ja, ist wahrscheinlich nicht so weit. Die fahren irgendwie einmal mit der Fähre über der Ostsee und dann sind die da. Aber das hat ja überhaupt nicht gepasst, diese These. Also da ist meine Geografiekarte der Ostseestaaten auch ein bisschen verdreht. Also da erstmal gibt es da keine direkte Verbindung. Wir müssen ja sowieso erstmal, wenn überhaupt, nach Schweden rüber. Die fahren quasi 16 Stunden, einmal ganz durch Deutschland, einmal ganz durch Polen und dann hier hinten kurz vor Weißrussland einmal hoch in den Norden. Also einmal um die Ostsee herum, das ist schon eine Tortur. Also 16 Stunden mit dem Auto, jetzt kannst du ja ausrechnen, was das mit dem Bus ist.
Ja, herzlichen Glückwunsch, ey. Und was noch aufgefallen ist, was wir nochmal hier erwähnen wollten, das Losglück von Lech, Wir haben ja hier diese alte Witzweisheit, dass Lech häufig Scheiße kriegt im Europapokal. Und das war dieses Jahr wieder so. Und zwar ging die erste Runde in der Champions League gegen Karabakh Aktam, oder zweite Runde dann, glaube ich. Da wurde sang- und klanglos ausgeschieden, weil sonst hätte man den FC Zürich getroffen. Eigentlich war es aber gar nicht so schlimm, wenn man dann ausscheidet und runterrutscht in die Conference League, weil man hätte auf Slovan Bratislava treffen können, die ja gegen Dynamo Batumi gespielt haben. Und Batumi hat auch lange Zeit geführt. Und dann hat Bratislava aber in der Verlängerung plötzlich gedreht. Zwei Tore gemacht innerhalb von 5 Minuten, sodass Lech jetzt gegen Batumi spielen muss. Also das zweite Mal im Kaukasus. Und ich glaube, die nächste Runde, wenn sie dann weiterkommen, spielen die gegen Vikingo Reykjavik oder so. Großartig. Glückwunsch an der Stelle nochmal.
Absolut hervorragend.
Die sind vom Pech verfolgt, ey.
Ich habe übrigens, gerade nochmal nachgeguckt, weil wir kurz darauf auf das Thema kamen, dass Viborg wahrscheinlich lange nicht mehr europäisch gespielt hat, wenn überhaupt schon mal. Die waren 2000, 2001 im UEFA Cup dabei und haben zwei Runden ausgehalten, beziehungsweise eine haben sie überlebt, die in der zweiten sind sie rausgeflogen. Erste Runde gegen ZSK Moskau haben sie sich durchgesetzt und in der zweiten Runde sind sie dann gegen Rayo Vallecano rausgeflogen. Das waren die bisher einzigen beiden Europapokalspiele von Viborg.
Ja, dann dementsprechend ist die Euphorie dann wahrscheinlich groß gewesen. Ja, wie gesagt, ich bin Fan. Ich bin Fan von diesem Format, auch Lechia war jetzt mit 1400 Leuten bei Rapid.
Ich dachte schon, du bist Fan von Viborg.
Von Viborg bin ich auch Fan, logisch, klar. Von Tuborg auch.
Ja, Viborg und Tuborg, okay.
Ich habe noch nie Tuborg getrunken, glaube ich, in meinem
nächste
Leben.
Runde vermutlich, nächste Runde, was habe ich?
Du hast schon mal Tuborg getrunken?
Ey, Tuborg ist kurioserweise auf dem Balkan sehr groß oder in Montenegro, ne?
Da ist das nicht, so ein Pennerbier, Tuborg? Das ist was anderes, ne?
Tuborg? Ne, du meinst Paderborner.
Ja, das ist Paderborner, sorry.
Keine Ahnung. Also Tuborg ist in Montenegro wirklich sehr verbreitet, also sehr präsent auch mit den Sonnenschirmen. Ich bin jetzt nicht der große Biertrinker, aber neben dem Einheimischen da war oftmals Tuborg zu sehen. Aber worauf wollte ich denn hinaus? Was ich mit deinem
wo spielt Tuborg denn in der nächsten Runde?
Ach so, du wolltest mit Viborg, du bist Viborg-Fan. Du wirst vermutlich auf Färöer fahren, fliegen, hoppen können. Die spielen gegen den Sieger von Tórshavn gegen, jetzt habe ich es vergessen, gegen Venus San Marino.
San Marino? Was haben wir in San Marino? Wir haben Trepenne und Trifiori. Das könnten beides auch Nudelgerichte sein.
Trefiori, Trefiori. Ja.
Trefiori. Einmal die 36, bitte.
Arabiata, ja, genau. Prima. Ja.
Was ein Blödsinn, ey. Was ich witzig fand beim Rapid-Spiel, die haben ja gegen Lechia gespielt und aufgrund dieser Freundschaftsverbandlung, Ferencvaros, Slonsk und Rapid sind ja befreundet, also nicht alle zusammen befreundet, aber halt über die Ungarn. Die standen Mittwoch quasi den Tag in einem Block und am nächsten Tag waren die halt, ja, Feinde in Anführungsstrichen, aber Gegner, weißt du?
Ja.
Das ist auch irgendwie eine Kuriosität an diesem ganzen Spiel. Und wenn wir beim Ferencváros-Spiel sind, wo ich ja eigentlich hinfahren wollte, ich habe da eine kleine Geschichte zu. Jetzt so nach knapp einer halben Stunde, Tim, können wir ja mit der ersten kleinen Geschichte mal anfangen.
Ja, ich glaube, wenn diese Folge bereinigt ist mit unseren Aussetzern, die wir bisher hatten, dann sind wir bei maximal 20 Minuten gerade.
Stimmt, wir müssen ein bisschen zurückrechnen, ne? Und ich habe hab eine Fußballgeschichte, die ist einfach wunderbar. Und jeder, der bei dieser Geschichte nichts fühlt, mit dem möchte ich nichts zu tun haben. Das ist so eine Fußballgeschichte, wo du dann einfach weißt, ey, deshalb habe ich da Bock drauf. Das ist das Faszinierende an dieser ganzen Fankultursache. Und ich fange einfach an, Tim, ja? Und ich zwar, ich fange an. Und zwar ist Slovan Bratislava hat durch diese späten Tore in Georgien Ferencváros zugelost bekommen, beziehungsweise der Weg war ja schon klar, der Zweig. Und zuletzt sind die beiden 1992 aufeinander getroffen. 1992 war übrigens die erste Auflage der Champions League. Also unter dem Namen zumindest und mit der Rekordzahl von 36 Teams aufgrund der Zersplitterung Jugoslawiens. Und da gab es dann auch erstmals eine Quali-Runde und so ein Kram, das ist in dem Jahr eingeführt worden. Und Bratislava war Meister der Tschechoslowakei und Ferencváros war Meister in Ungarn. Und zwei Tage nach der Auslosung, da hat der damalige Ministerpräsident angekündigt, dass die Slowakei ein unabhängiger Staat wird. Das hat dann zwar alles noch ein bisschen gedauert, bis das dann so war, aber das war halt auch gerade so im Zerfall und war so ein bisschen, keine Ahnung, wie sagt man das, die Identität der Slowaken wurde so ein bisschen geschärft. Und deshalb gab es Reibungspunkte mit den Ungarn im Land, weil es sind 10% der Gesamtbevölkerung der Slowakei sind Ungarn. Und das hat geschichtlich, glaube ich, mit diesem, was war das, Pariser Vertrag, Vertrag von Trianon oder wie das heißt, wo auf jeden Fall Ungarn so ein bisschen auseinandergenommen wurde. Das ist Groß-Ungarn gab es ja dann nicht mehr, was die halt ab und zu noch auf Fahnen und so ein Kram haben. Und Teile der Slowakei, die sind halt von Ungarn besiedelt und die leben auch heute noch und deshalb gibt es ja auch hier Dunajská Streda, diesen Verein, der Ungarn und das birgt aber so ein bisschen Konfliktpotenzial, sogar bis heute noch, weil Viktor Orban pumpt ja auch Geld in Dunajská Streda, die haben 10 Millionen Euro Steuergelder in den Verein reingepumpt, deshalb spielt er ja wieder europäisch, der hat ja zwischenzeitlich auch zweite Liga gespielt, hat ein neues Stadion, alles mögliche, weil das halt quasi sein ungarisches Spielzeug im anderen Land ist. Das Aushängeschild quasi, die Bastion. Das ist ganz interessant, weil diese Konflikte gab es halt auch schon damals, dass man sich nicht so gemocht hat. Und dieses Spiel war eigentlich ein Fußballspiel, aber die Bühne, das war alles so ein bisschen politisch angehaucht. Auf jeden Fall ist Ferencváros mit 1500 Schlachtenbummler dann nach Bratislava gefahren. War, glaube ich, so ein ganz normaler Tag, der so ein bisschen, wo die Gemüter so ein bisschen erhitzen, aber jetzt auch nicht, wo total über die Stränge geschlagen worden ist, zumindest laut den Berichten von früher. Und in der 60. Minute sind so vermummte Einheiten, wir haben ja auch einen Instagram-Beitrag dazu gemacht, weil uns jemand Bilder von früher geschickt hat, sind in den Block gestürmt und haben die Ungarn, haben die vermöbelt, haben denen die Schnauze eingeschlagen und das Ganze wurde auch so ein richtiges Politikum. Und Politikum? Ist das ein Wort?
Ja,
Politikum?
Politikum?
Ja. Klingt okay, ne? Klingt okay.
Klingt sogar richtig schlau, würde ich fast sagen.
Klingt das schlau? Fantastisch. Aber dann ja. Ist dann entspricht das ja auch hier unserer Zielgruppe. Auf jeden Fall war dann ja das Rückspiel angesagt. Und da kommt jetzt diese wunderschöne Fußball. Ich liebe diese Geschichte. Die ist so geil, die Geschichte. Das Rückspiel war angesagt und Slovan hatte eigentlich schon geplant. Es wurden schon Busse geplant, es wurden Züge geplant, die hatten Bock. Aber dann gab es halt diese Geschichte, diese Einheiten haben alle verprügelt, die Ungarn haben Rache geschworen, es gab Reisewarnung, alles Mögliche. Im Endeffekt ist niemand dahin gefahren. Aber es gab einen Menschen und der heißt Dano Antosic. Dano Antosic war damals 16 Jahre, war ein bisschen verrückt im Kopf und war natürlich großer Slovan-Fan. Und der ist morgens zur Schule gegangen und da hat ihn sein Vater schon aufgefordert, ey, heute ist das Spiel, gib deinen Ausweis ab. Der musste seinen Ausweis dann seinem Vater aushändigen, hatte aber irgendwie den Ausweis vom Bruder noch in der Tasche und konnte seinen Vater so austricksen, weil es war natürlich klar, Dano wollte zu diesem Spiel. Und er ist dann da hingefahren, er ist zum Bahnhof gegangen und nachdem die über die ungarische Grenze gefahren sind, Tim, sind Fradi-Huls durch den Zug gegangen und haben geguckt, ob Gästefans im Zug sind, weil die so heiß auf dieses Spiel waren. Und eine Frau saß in seinem Abteil, die hat halt seine Situation gecheckt und als Fradi in das Abteil von ihm reingekommen ist, hat die Frau ihn auf Ungarisch vollgelabert, sodass die halt denken, dass er auch ein Ungar wäre und hat ihn dann noch mit in die Stadt begleitet und so und er ist dann alleine zum Stadion, hat dann einem Ordner sein Gästeblock-Ticket vorgezeigt, dem sind die Augen ausgefallen und dann wurde der Gästeblock extra für ihn aufgeschlossen, sodass er als einziger Typ im Gästeblock war und hatte auch seine slawische Flagge dabei, hat die da gehisst und natürlich alle TV-Kameras drauf. Der Mann war mit 16 eine Legende, mit 16. Alle haben über diesen Mann geredet. Er war die Legende bei Slovan Bratislava. Er war in dem Moment der meistgehasste Slowene in Ungarn, Slowake in Ungarn. Und
aber das, gerade bis du gesagt hast, bis er am Stadion war, habe ich noch gedacht, ja klar, und jetzt undercover irgendwo rein, sich unter das Volk mischen, das wird schon irgendwie gehen, du musst ja mit niemandem reden. Aber dass der dann zum Gästeblock gegangen ist und sich da hat die Tür und Tor öffnen lassen, das ist natürlich, das habe ich jetzt nicht erwartet. Der muss ja noch nach Hause.
Ey, sein Vater wird so sauer gewesen sein, als er den Fernseher angemacht hat. Er hat schön die Haare kurz, Bomberjacke und saß da mit seiner Fahne im Gästeblock. Auf jeden Fall, der Typ, der hat dann irgendwie einen Sonderflieger zurückbekommen nach Bratislava. Ich weiß nicht, ob ein Privatjet oder was es da gab, ich weiß es nicht. Hat dann auch eine Dauerkarte bekommen und die Presse war halt voll mit ihm. Und das ist der Teil der Geschichte, weil irgendwann, der war ein gelernter Koch Und durch seine Liebe fürs Kochen und die Fußballliebe ist er in Südamerika gelandet. Der wohnt jetzt, lebt jetzt irgendwo bei Cordoba, geht da auch ein bisschen zum Fußball und so, hat da Bock drauf. Und als Dynamo Batumi, als das Spiel in Georgien war und Slovan gedreht hat, haben die Leute gesagt, ey, wir spenden, wir sammeln jetzt Geld, wir lassen diesen Typen, der damals alleine da war, einfliegen. Haben den kontaktiert, haben den Flug gebucht und dann war der bei dem Spiel, Tim. Er saß im Gästeblock. Und also jetzt beim Spiel in der letzten Woche. Und die haben das so gemacht, dass alle rausgegangen sind und er wie früher alleine in diesem Gästeblock saß. Und ich habe das Spiel geguckt im ungarischen Fernsehen und die haben ja dann so einen Blocksturm haben die halt da gemacht. Und da saß halt ein Typ im Block. Ich dachte mir, guck mal, da ist so ein Spritter, der hat das jetzt nicht verstanden. Ne, dass er eigentlich hätte draußen bleiben müssen, weil der sah so ein bisschen fertig aus und so. Und dann habe ich im Nachgang diese Story gelesen, dass er der Typ war, der wie damals allein in diesem Gästeblock saß. Und das Zeichen war jetzt, dass jetzt aber alle hinter ihm stehen. Das ist doch eine super geile Fußballstory, oder?
Ja, bombastisch.
Fantastisch. Einfach,
also, ja, ich habe Gänsehaut. Wie heißt der Mann?
Wie heißt der gute Mann? Dano Antosic. Dano Antosic. Oder wahrscheinlich wird es anders ausgesprochen. Gibt es auch Fotos. Die Zeitungen schreiben alle über die Geschichte natürlich. Geschichten, die nur der Fußball schreibt. Und dann gibt es auch noch die alten Fotos, wie er da im Gästeblock sitzt und so. Richtig gut.
Bombastisch. Bombastische Geschichte. Ich bin ein bisschen wortkarg gerade, weil ich die jetzt echt... Ich war gerade einfach nur Hörer hier, dieses Podcast, ehrlich.
Du warst Hörer, ne? Du warst Hörer.
Ja, ich war gerade nur Hörer, ja.
Dann lass uns die Conference League nochmal eben einmal schnell ganz kurz abarbeiten mit den Gästezahlen. Es gab nämlich noch ein, zwei Überraschungen, und zwar haben wir gerade schon über die Hamrun Spartans gesprochen, der Verein aus Malta, der gegen Veles Mostar gewonnen hat. Die war mit 100 Gästen in Sarajevo.
Hä? Wieso waren die in Sarajevo? Die spielen in
Ja, die müssen doch immer ausweichen, ja.
Ach, die müssen auch ausweichen. Das ist ja auch noch so eine Geschichte auf dem Balkan mit dieser ganzen Ausweichkacke. Also da muss die UEFA aber noch ein bisschen nachbessern. Conference League muss man wirklich nicht in Stehplatzstadien machen. Das ist wirklich zielführend.
Conference League müsste es eigentlich auch so ein Ausweichverbot geben, oder? Das passt doch einfach auch gut zu dieser Liga, dass alle machen können, was sie wollen.
Ja, ich habe es ja letzte Woche auch da erlebt, vorletzte Woche mittlerweile schon wieder in Montenegro, mussten ja alle Mannschaften des Landes mussten ja in irgendwelche Stadien nach Podgorica ausweichen. Völlig, völlig sinnbefreit. Also,
was ich noch krass fand, was man auch wieder gemerkt hat und was man irgendwie nicht auf dem Schirm hat oder unterschätzt, die Fans aus Israel sind unfassbar reisefreudig, ne? Also Maccabi Netanya war jetzt mit 500 Leuten bei Başakşehir hier in Istanbul, bei diesem Gammelverein. Und ich glaube, Aris wird in der nächsten Runde, die haben ja gegen Gommel gewonnen, könnte auf Maccabi Tel Aviv treffen, glaube ich, habe ich so im Hinterkopf. Ey, die fahren ja wie die Schweine, ne, was sowas angeht.
Vielleicht ist es auch, weil wir so weit weg sind, aber wenn man so bei Soccer bei durch die Europapokalspiele guckt, dann guckt man ja meistens eher, wo so die Szenen, wo die Polen spielen, wo die Balkan-Szenen spielen, gegebenenfalls noch sowas wie Brøndby oder IK oder solche Geschichten. Aber dass man jetzt guckt, wo die Israelis spielen, das ist ja eigentlich eher nicht der Fall. Kommt auch noch dazu, dass die auch immer oft früh raus sind. Also da ist ja jetzt auch nicht so, dass die in irgendwelchen Gruppenphasen noch oft mitmischen. Zumindest nicht die Vereine mit Fans. Also dann sind ja eher wie heißen die Vereine da aus Israel, die nichts mitbringen? Ich habe diesen einen, wie heißen die?
Oh, diese Scheiße da, ne? Aschdott, ist das Aschdott? Ich weiß es, also da gibt's auch irgendeine richtige Scheiße. Stimmt, hast recht. Die da immer mitspielen. Ich komme nicht auf den Namen, verdammt, ey. Ich finde, es gibt auch immer so diese Fanszenen, wo man weiß, okay, die kommen mit vielen Leuten, okay, die kommen mit wenig Leuten, aber so manche Sachen, so zum Beispiel Slavia Prag spielte gegen Panathinaikos, ich finde, man kann da gar nicht abschätzen, wie viele Leute da kommen.
Da kommt ja auch noch was aus diesen, also Griechenland, Türken und so, also aus den Nationen, die in Deutschland viel migriert sind, dass da natürlich auch viel Umlandfans quasi kommen.
Ja, genau.
Also das dementsprechend, also wenn die in Prag spielen, da wird ja mehr als 50% des Gästeblocks wird ja aus Deutschland angereisen.
Ja, vermutlich, ne? Oder Österreich oder sonst irgendwas.
Ja, wahrscheinlich noch höhere Zahlen. Also, ja. Das ist dann immer so eine Frage, ob das so eine Reisefreudigkeit verwässert oder ob das auch ein Stück weit aussagekräftig ist, weil es ja nun mal halt auch die Gäste sind und ob die jetzt aus Stuttgart oder Berlin dann nach Prag fahren oder direkt aus Athen. Ja, was spielt es für eine Rolle, ne? Also,
Am Ende ja, finde ich auch, da. Zumal man kann dann immer sagen, ach hier, das sind diese Deutsch-Türken oder Deutsch-Griechen, aber die gibt's einfach, weil die Situation das nun mal so hergibt, weißt du? Es ist ja klar, dass zum Beispiel, wenn Bayern jetzt irgendwo in Griechenland spielt, da gibt's ja nicht haufenweise Bayern-Fans in Griechenland, weil die nach Griechenland ausgewandert sind, um da ein besseres Leben zu haben, um mehr Geld zu verdienen beim Arbeiten und so, weißt du? Das gibt's ja einfach nicht.
Ja, vor allem die Leute, die dann aus Deutschland zu diesen Spielen fahren, die stehen da trotzdem und singen 90 Minuten mit und sind textsicher.
Ja, das ist auch nochmal der Unterschied.
Also wenn du mit Dortmund in Stuttgart spielst, dann hast du 50% im Block, die noch nicht ein Lied gehört haben von dem, was dann da gesungen wird. Also
das ja, und die sprechen ja auch gar nicht unsere Sprache. Das kommt ja auch nochmal dazu, dann, ne?
Ja, gut, ich weiß nicht. Da gibt's ja, wobei da könnte ich mir auch vorstellen, dass da auch schon der eine oder andere am Rand seiner Fähigkeiten kommt, wenn der dann in so einem griechischen Gästemob auf einmal mit einem deutschen Akzent daherkommt, weil er seit 30 Jahren in Deutschland aufgewachsen ist und eigentlich gar nicht so richtig Griechisch spricht, ne?
Aber oft sind so Griechen, ich habe auch das Gefühl, so manche Deutschgriechen, die können kein Griechisch, aber auch kein Deutsch.
Ja, das meine ich ja gerade. Also es gibt ja einfach Leute, die können nix, das klingt immer so doof, aber die sind ja teilweise wirklich bemitleidenswert, weil die werden in Deutschland ganz eindeutig als Ausländer angesehen, weil sie gebrochenes Deutsch sprechen, aber die werden auch in ihren Heimatländern auch nicht als vollwertige Mitbürger akzeptiert, weil die ja seit 40 Jahren oder weiß nicht wie lange in Deutschland leben und dementsprechend wahrscheinlich auch die eigene Sprache nicht mehr richtig sprechen. Also es gibt ja wirklich Menschen, die sprechen keine Sprache akzentfrei. Die sprechen keine Sprache, wie man es erwartet, dass man eine Muttersprache spricht. Und das ist ja schon krass, finde ich.
Wenn die dann noch in Mecklenburg-Vorpommern leben würden, dann wären die auch noch schwul. Das musst du dir mal vorstellen, ey.
Ja, und dann hätten sie auch noch einen Akzent. Nee, aber teilweise merkt man das, finde ich, bei so Deutschen, die irgendwie seit 20, 30 Jahren in Amerika oder so leben, also solche so Promis oder so, wenn die Deutsch reden, dann merkst du teilweise, dass denen Wörter fehlen oder dass die auch eine gewisse Sprachentwicklung nicht mitgemacht haben, dass die Wörter nutzen, die einfach, wo man merkt, die sind einfach 30 Jahre alt, also das sagt man heute so nicht, also und genauso wird es ja bei denen auch sein dann.
Irgendwie auch komischer Zweig gerade, ne? Ganz komischer Zweig.
Der Promi-Zweig. Ab nach Hollywood hier heute, ey.
Aber wir haben ja gerade schon gesagt hier, Aris hat gegen Gommel gewonnen. Der FC Köln hat gefordert, die weißrussischen Teams rauszuschmeißen, ne?
Die haben Angst vor einem richtigen Gommellos, ne? Hatten wir den Witz schon?
Ja, die haben keinen Bock auf die Gommellose. Ne, hatten wir letzte Woche schon. Aber Tim ist doch auch schon eine Woche her.
Ich hatte auch das Gefühl, dass wir das letzte Woche nur in der Vorbesprechung haben. Deshalb habe ich den nochmal gedroppt. Aber
nee, wir hatten den drin. Und ich glaube, wir haben auch gesagt, warum werden die nicht auch ausgeschlossen? Also ich glaube, wir hatten das auch schon drin, weil Köln argumentiert ja auch so, dass die in Anführungsstrichen, ich weiß nicht das genaue Zitat, aber halt auch aktiv in dieses Kriegsgeschehen eingreifen und auf sich ganz klar für Russland bekennen. Und warum werden die nicht aus dem Wettbewerb rausgeschmissen?
Ja, ein Stück weit denke ich mal auch, dass da in Köln auch die Fanarbeit hintersteckt. Weil was passiert denn jetzt, wenn du ein Spiel in Weißrussland hast? Das wird ja nicht die werden doch zurzeit nicht in Weißrussland ausgetragen, oder?
Nee, vor allem die waren ja auch schon da. Die haben ja auch schon gegen Bate Borisov gespielt. Deswegen, die wollen natürlich ein Ziel haben. Die wissen ja auch, die kommen nicht weit. Wo man dann auch mal nochmal ein neues Land kennenlernt, ne?
Na nee, gut, ich weiß nicht, ob das die Intention des FC Köln ist, aber ich meine, wenn die jetzt wirklich irgendwo spielen würden, wo es Stress ist, das ist ja unheimlich viel Arbeit und Ärger und Aufwand und es kann ja nur Scheiße passieren. Es kann doch nur unschöne Folgen haben. Also da, was meinst du, was die am Beten sind bei der Auslosung, nicht nach Weißrussland zu müssen?
Ja, das wird ja dann auch so sein wie beim Ares-Spiel. Die haben ja jetzt 5-1 beim Heimspiel gewonnen und das Auswärtsspiel ist ja auch in Thessaloniki vor verschlossenen Türen.
Ja, das
wird es ja dann wahrscheinlich auch sein, wenn Köln zum Beispiel auf die treffen würde. Das wäre, stell mal vor, dann fliegst du raus. Das wäre fantechnisch die absolute Hölle. Das ist ja ein bisschen so wie Hannover, die irgendwann mal im Pokal gespielt haben, das erste Mal seit zig Jahren, und dann in der ersten Runde gegen Werder Bremen rausgeflogen sind. Stell dir vor, da freust du dich auf den Europapokal und dann kriegst du Werder Bremen gelost. Das muss ja die Hölle sein, ey.
Gut, ist ein paar Jahre her, ne? Anhand des Loses weiß man das ja, aber. Stimmt, ich erinnere mich. Haben wir auch mal
schon. Ja, Anfang der 90er war das, glaube ich. Anfang der 90er. Hast du die Geschichte vom Volksparkstadion gehört? Dass das schließen muss?
Ja, schon Volksparkbusch schießen. Da fällt mir gerade noch ein, wo wir schon einen Uwe Seeler Content heute hatten. Ich finde es unheimlich schade, dass solche Stadionumbenennungen nach so Legenden immer erst passieren, wenn die Leute tot sind, ne? Ey, was hätte sich denn
Uwe
Seeler gefreut, wenn das Stadion zu seinen Lebzeiten in Uwe Seeler Stadion umgenannt worden wäre? Jetzt ist er tot und jetzt denken sie darüber nach, das Ding in Uwe Seeler Stadion umzunennen. Es gab, glaube ich, eine öffentliche Diskussion und der Kühne, der ja quasi Inhaber der Namensrechte ist und der das aber zurzeit aus seiner großen Güte heraus Volksparkstadion nennt, hat gesagt, dass er, wenn das der Wunsch wäre des Vereins, dann hätte er nichts dagegen, das Stadion auch in Uwe Seeler Stadion umzubenennen.
Ist der Kühne nicht auch schon so alt wie Uwe Seeler?
Ja, gut, aber wenn der stirbt, dann wird das Stadion wohl nicht umbenannt in Kühne Stadion. Da wäre er gut beraten, das vorher zu organisieren, dass er das Ding umbenennt.
Ich glaube, wenn der Geldhahn zugedreht wird, dann hat man in Hamburg auch noch ganz andere Sorgen. Die sind ja jetzt schon da. Also die Presselandschaft hat er ja so geschrieben in den Überschriften, damit man draufklickt, dass das Stadion bald dicht gemacht wird. Das ist natürlich erstmal Quatsch. Aber es müssen am Stadiondach sind erhebliche Mängel. Da muss einiges aufgefrischt werden. Und Hamburg ist ja auch übernächstes Jahr ist einfach EM in Deutschland, ne? Hat man so gar nicht auf dem Schirm. Ich meine, das interessiert mich auch. Relativ wenig, aber sie findet in Deutschland statt. Das
also eine EM in Deutschland interessiert mich aber sowas von viel mehr als eine WM in Katar. Das
auf jeden
EM
Fall.
EM ist ja meistens schon sportlich auch der bessere Wettbewerb. Und wenn das hier vor der Haustür ist, dann hast du doch automatisch auch viel mehr damit zu tun. Also und gerade im Kontrast zu den jetzigen Wettbewerben, die alle so ein bisschen, ja, wo man aus Selbstverständnis heraus eine Anti-Haltung inne hat, ist ein Turnier in Deutschland da echt eine wohlwollende Abwechslung. Und vor allem allein, dass die mal wieder im Sommer ist. Dass man einfach im Sommer sich vor die Glotze hängen kann und England gegen Frankreich gucken kann, das ist doch, also ich freue mich da schon ein bisschen drauf, muss ich schon
zugeben. Klar, wir werden die Autofahren wieder dranpacken und alles Mögliche. Auf jeden Fall, oder hier diese, man konnte auch was über den Spiegel ziehen, ne? So eine Strümpfe oder so.
Spiegelstrümpfe, ey.
Spiegelstrümpfe.
Ja, aber das gab es aber auch erst seit 2006, ne, oder?
Ja, diese Strümpfe kam erst später, ne? Also ich glaube, am Anfang war doch
noch
erst...
Noch später?
Am Anfang war doch, dass man diese Fahnen ans Auto machen mussten, wo dann auch so ein Sport war, die abzureißen oder so. Wo ich mir auch denke, ja, da macht so ein Familienvater mit seinem Kind eine Fahne dran, irgendein Trottel reißt die dann ab, meine Fresse. Weißt du, da konnte man das so zählen, da gab es so ein Punktesystem und sowas.
Ich habe das erst 2000, oh Gottes Willen, ey. Ich
habe das erst 2006, also ganz wahr.
Ja. Nee, ich habe das 2006 zum ersten Mal wahrgenommen, dass so ein Land in so einem krassen Fußballfieber ist. Ich habe das vorher, war das entweder nicht so oder ich habe es nicht wahrgenommen. Das war mir aber nicht so ganz klar damals als 15, 16-Jähriger. Und dementsprechend war das für mich so eine Wandlung in der Wahrnehmung von so Turnieren. Danach war alles immer so eventig und WM und EM riesig. Und dann ist es irgendwann halt wieder abgekühlt. Aber so eine EM in Deutschland, ja doch, ich freue mich, also da freue ich mich schon mehr drauf als auf alles andere bisher, was in den letzten Jahren im Sommer so war. Russland gegen England in Köln oder so? Uiuiui, das wäre doch ein geiler Nachmittag, ey. Da würde ich mich noch an den Heumarkt setzen und ein bisschen Daydrinking machen, glaube ich.
Daydrinking. Hamburg ist auch Austräger von vier EM-Spielen. Und die UEFA sagt dann, passt auf, ihr müsst noch die Toiletten fertig machen, ihr müsst noch das und das machen und wir brauchen hier noch, keine Ahnung, was hier alles braucht. Du kennst ja diese UEFA-Scheiße. Und das kostet, die haben dann einen Kostenpunkt irgendwie von 20 Millionen Euro, der anfällt. Und während der Corona-Zeit hat die Stadt das Ganze auch schon bewilligt, hat die 20 Millionen Euro rübergeschickt. Und jetzt wurde mal gefragt, was ist eigentlich mit dem Geld? Das Geld ist weg, das ist einfach so in den operativen Bereich geflossen. Das Dach ist noch nicht wieder heile. Die Stadt hat schon gesagt, ihr kriegt gar nichts von uns.
Das kannst du keinem erzählen, ne? wie da mit Geld gehandhabt wird, ey.
Also sind Geld irgendwie 22 Millionen Euro, die da irgendwie, ich denke mal auch in diese Corona-Scheiße, da waren ja auch große Verluste. Wenn man das eben zum Ausgleichen hat, dann verschiebt sich das andere erstmal. Aber ich glaube, bis Ende 23 müssen die irgendwie das Dach fertig haben zur Abnahme oder so. Aber ich sagte ja auch, wenn das dann nicht fertig ist, wir sind in Deutschland, dann ist aber Schluss, dann können die auch.
Ja, aber das klingt auch, da wurde Geld für einen zweckgebunden wurde da Geld freigeschaufelt und jetzt fragen die nach, wo, was ist denn damit? So, ja, das Geld ist weg, ja, was hat er davon gemacht? Ja, keine Ahnung, aber ja, wir haben einen neuen Rasenroboter oder was, ne, ehrlich. Man kann das doch nicht einfach für was anderes ausgeben. Da wird dir in jedem anderen Bereich wird dir wer an den Kopf packen, wo man denkt, ey, das bewilligte Geld für den und den Zweck habt ihr einfach für anderen Scheiß ausgegeben. Ey, das ist ja unfassbar, was für Zustände auf solchen hohen Ebenen auch teilweise herrschen, ne?
Ich bin auch nicht komplett in der Story drin. Ich habe mir nur ein, zwei Sachen dazu durchgelesen. Ich bin mir sicher, da kommen noch ein, zwei Rückmeldungen, die uns da so ein bisschen korrigieren oder noch ein bisschen Wissen hinzufügen.
Die Folge heute steht echt so ein bisschen unter dem Motto Hamburger Fingerspitzengefühl, ne? Hat an einigen Ecken heute ein bisschen daran gehapert, am Hamburger Fingerspitzengefühl, ey.
Tim, du warst in Köln.
Ja gut, ist keine große Geschichte, aber die Regionalliga hat endlich wieder angefangen. Und
da sind auch viele Schwule, ne, in Köln?
Hammer. Laufen sie auf offener Straße Hand in Hand rum, meine Güte. Es war ein großes Glück, würde ich jetzt im Nachhinein fast sagen, dass der SV Lippstadt mit einem Auswärtsspiel in Köln im Juli die Saison eröffnen durfte. Das ist einfach ein schönes Datum, weil Köln auswärts, das klingt jetzt für die meisten jetzt nicht so besonders, aber für Lippstädter Verhältnisse ist Köln auswärts schon so ein bisschen, hat mir ein Lippstadt-Fan diese Woche auch gesagt, das ist schon die Hamburg-Tour für die Bundesligisten, beziehungsweise aktuell für die Zweitligisten, ne? Also aus Hamburg macht man dann halt ein Wochenende und aus Köln macht man im Lippstädter Fall auch oftmals gerne mehr als nur diese Tagestour morgens hin, Spiel und abends zurück, sondern man guckt
auch
schon
immer so?
Noch ein bisschen. Ja, Köln hat schon einen gewissen Reiz. Und dementsprechend weiß ich auch, dass ein paar schon vorher eingereist sind und ein paar länger geblieben sind. Und das Ganze dann im Juli bei 25, 30 Grad, das ist dann einfach geil. Also das sind ja so Samstags, Nachmittags Auswärtsspiele, Regionalliga ist ja einfach weiterhin klassisch Samstags 14 Uhr, dass sich daran was ändert. Da brauchst du noch ein paar TV-Verträge, glaube ich. Und dann spielst du als SV Lippstadt mit einer komplett ungewürfelten Mannschaft bei einem Top 3, Top 4 Verein der Regionalliga West. Und gewinnst das Ding irgendwie 1-0, das war echt ein guter Samstag. Und dann kann man sich danach auch echt gemütlich an reinsetzen und noch was essen gehen. Also ich hatte einen richtig schönen Samstag und mir ist auch wieder aufgefallen, dass Köln nicht weit ist und man viel zu selten da ist. Also diese Fußballtouren, gerade im Rahmen von Borussia-Spielen, sind ja meistens und das ist ja auch so ein klassisches Hopping-Ding. Man kann immer so schön erzählen und die Verwandtschaft, ja, ich war da und da, am Wochenende war ich da und da, in die und der Stadt, aber man sieht ja nichts, wenn man sich die Fußballtouren so voll ballert. Und gerade in der Bundesliga, wenn du mit deinem Verein unterwegs bist, ey, sei mal ehrlich, welche Städte kennst du von den Bundesligisten, wo man ja im Grunde mehr oder weniger fast nur Tagestouren macht?
Sinsheim,
ja, klar. Also, ja. Man muss sich ja wirklich dazu zwingen, einfach mal gewisse Touren auch mit ein bisschen Kultur zu verbinden. Ich will gar nicht sagen, dass Kultur jetzt bedeutet, dass man noch in Köln noch durch die Brauhäuser latschen muss oder sich da voll einen reinsammeln muss. Das will ich ja gar nicht gesagt haben. Aber ich bin jetzt wirklich durch Köln gelaufen am Samstagnachmittag und mir ist aufgefallen, ey, hier war ich voll selten nüchtern. Weißt du, das ist so, ja, da warst du mal beim Fußballspiel bestenfalls am Hauptbahnhof zum Umsteigen und wurdest in irgendeine S-Bahn gesammelt und bist dann zum Stadion, also Fußball geguckt und bist dann irgendwann auch schon wieder nach Hause gefahren, ohne dass du groß da warst. So, dann war in Köln auch ab und zu mal ein Junggesellenabschied oder irgendwer hat Geburtstag gefeiert oder keine Ahnung was, dann bist du auch besoffen durch die Stadt gelaufen. Aber dass man einfach mal in Köln einen schönen Nachmittag hat, weil es einfach eine coole City ist, das macht man gar nicht. Und das macht man auch in Hamburg oder Berlin eher selten. Und das ist irgendwie schade. Und jetzt ist mir das am Wochenende aufgefallen, weil dass ich Köln einfach viel zu selten nutze, dass man durch den Fußball schon rumkommt. Weil meistens, ich bin mittlerweile so weit, dass ich sage, der Fußball, gerade ich, der quasi auf mehreren Hochzeiten tanzt und bei dem einen Verein arbeitet, zum anderen fährt und selber noch versucht zu spielen und dann die Wochenenden echt komplett durchgeplant sind, ohne dass ich überhaupt irgendwie Mitspracherecht hatte, dass man im Grunde aus diesen Touren viel mehr machen kann, dass man sagen kann, ey, lass doch, wenn wir 14 Uhr in Köln spielen, dann lass uns doch da vielleicht freitagsabends hin oder zumindest mal samstags morgens und ein bisschen was machen, abends da bleiben und da pennen oder so. Warum Das macht man meistens nicht, weil man irgendwie gewohnt ist, ja, ein Fußballspiel ist eine Tagestour. Auch wenn die nah ist, kann man ja trotzdem was draus machen. Und das ist so ein Punkt, der ist mir am Wochenende ein bisschen klar geworden.
Was ich aber bei Köln auch immer krass finde, Köln ist ja so eine richtig krasse Großstadt, man bleibt da aber als Fußballmob nicht unentdeckt. Zum Beispiel in Berlin oder so, da haben wir auch schon mal von Kollegen noch einen Geburtstag gefeiert nach dem Spiel und so Kram. Da musst du dir wirklich überhaupt keine Sorgen machen.
Berlin ist auch, ich glaube, ohne dass ich das jetzt wirklich weiß, aber Berlin ist von der Fläche auch einfach viel größer. Und es gibt nicht es gibt nicht nur so diese Meile, weißt du, in Berlin hat so jede Ecke den eigenen Kiez. Und wenn du in Köln bist, dann bist du schon irgendwo am Rhein und oder um die Ecke da herum. Vielleicht noch belgisches Viertel oder so, aber schon alles noch sehr, sehr zentral. Aber ich finde auch, Köln ist mehr so eine Draußenstadt. Da sitzt man an der Straße und sitzt in Biergärten und in Berlin bist du in irgendwelchen Kaschem.
Ja, das stimmt, meistens, das ist echt.
Ja, also ist doch so. In Berlin, da muss schon wer in die Kneipe reingehen, um zu gucken, ob da 50 Mann drin sitzen oder nicht. Also das siehst du von außen ja nicht.
Man sitzt doch an so einem richtig fetten Holztisch drin auch, ne?
So ein bisschen
verrucht alles. Ja, ja.
Also Berlin ist einfach gut für Herbst, Winter und Köln muss im Sommer spielen.
Ja, okay, das ist der Plan. Sollen wir die Frage noch wegfrühstücken, die wir hier bekommen haben?
Eine Frage um 1.47 Uhr, mein lieber Mann, ey. Wann müsst ihr morgen aufstehen? Das ist eine schöne Hörerfrage jetzt hier noch.
Ja, spätestens um 18 Uhr, weil dann fängt ja der freie Vorverkauf an Rödinghausen-Hoffenheim.
Der freie Vorverkauf.
Morgen geht's los. Es gab einen geschlossenen Vorverkauf und einen freien. Jetzt Montag fängt der freie Vorverkauf an.
Die Leute haben gezittert, ob das Ticketkontingent den Mitgliederverkauf überhaupt überlebt, ey.
Habt ihr euch mal irgendwo richtig unwohl gefühlt, weil ihr bedroht wurdet, die Kulisse bedrohlich wirkte oder weil die Menschen um euch herum einfach nervig waren? Ich finde grundsätzlich bei Spielen von Partizan herrscht immer, es ist wahrscheinlich gar nicht so, aber es herrscht immer so eine Drohkulisse. Ich war da mal irgendwann unter der Woche beim Belgrad-Derby, es war dunkel, es war nebelig und dann setzte auch noch so ein leichter Regen ein und du siehst dann von Weitem das Flutlicht, gehst dann dahin, alle sind schwarz gekleidet, alle sehen irgendwie fies aus und das war das Spiel, wo diese Leute da, diese Mafia den Block gestürmt hat und die dann da nackt aus dem Block gekloppt wurden, wo ich wirklich dachte, es könnte jetzt hier auch Tote geben. Das passte auch ganz gut irgendwie in die Situation. Wenn es da Tote gegeben hätte, wäre nicht so schlimm gewesen. Die Totengräber stehen da ja direkt zur Stelle.
Richtige Fanzine-Infos hier gerade.
Das ist schon so ein mystischer Ort irgendwie. Ein gruseliger Ort, würde ich sagen.
Ja, ich hab gerade drüber nachgedacht. Also ja, mit Sicherheit hat man schon ein paar Mal das Gefühl gehabt, die Kulisse ist eher bedrohlich. Ich glaube, es hängt von zwei Faktoren ab. Also zum einen, der Ruf der Heimszene, also wie furchteinflößend, wie gewalttätig, wie vielleicht auch hopperunfreundlich so die Szene den Ruf hat. Und dann natürlich auch noch, ob es nachmittags oder abends ist.
Abends spielt echt eine große Rolle. Wobei man kann abends man hat so diesen Schutz der Dunkelheit, finde ich. Gerade wenn man aus dem Stadion raus ist, abends, da bist du eigentlich safe.
Stimmt eigentlich, ja, ist ein guter Punkt. Das stimmt. Ja, da, vor allem da ist es auch okay, abends ist es auch oft okay, zügig zu gehen, weil man muss ja ins Bett, genau, weil man nächsten Tag arbeiten muss. Und samstags, nachmittags hat keiner Stress, da musst du nicht schnell weg. Das stimmt, ist auch
Obwohl wo du gerade bei schnell weg bist, fällt mir gerade ein. Wir waren mal in Novi Sad, nur mir fällt jetzt gerade nicht ein, wie dieser Verein heißt. Verdammte Scheiße, ey. Das ist so ein Siebt- oder Achtliga-Verein, die eine kleine Fanszene haben. Und da waren wir bei irgendeinem Spiel, weil die hatten vorher ein Jubiläum, ich habe Fotos gesehen und abends war Novi Sad gegen Roter Stern Belgrad, also Vojvodina, und dann haben wir mittags das Spiel mitgenommen. Und daneben war auch so ein anliegender Boxclub, wo die Fanszene halt am Trainieren war und die kamen immer so nach und nach raus. Und irgendwann kam auch so ein anderer Mob, also die hatten quasi so einen Hool-Mob und einen Ultramob, kam durch die Straßen gezogen, die kamen aus den Ghettos da raus, 50 Leute waren am Singen und so, war natürlich mega geil. Es gab auch nur eine Tribüne, wir standen quasi mit denen auf der Tribüne, die waren da so ein bisschen am Singen. Links von uns, rechts von uns standen so ein paar Hools und haben gerade Pause gemacht vom Kloppen. Und Gästefans waren augenscheinlich keine da.
Das ist auch schön, ey.
Klopperpause. Zumindest waren Gästefans nicht ersichtlich da. Und dann war es so kurz vor der Halbzeit, als es dann plötzlich neben uns, also wirklich direkt neben uns, richtig zur Sache ging, weil die die Gästefans enttarnt haben. Die saßen halt so ein bisschen verstreut auch so, ich würde sagen 12 Leute, und dann richtig mit Holzbänke über die Rübe ziehen und richtig verwemsen. Und das ist auch so ein Moment, du sprichst da eine andere Sprache, und ich glaube, der Serbe denkt sich dann auch, gut, das ist auch ein Gästefan. Weißt du, also der hat hier auch nichts verloren. So denke ich dann immer. Und dann ist auch dieser Moment, du weißt, okay, das findet jetzt hier 5 Meter von dir entfernt statt. Ein paar Leute sind halt aufgesprungen, weil sie Schiss hatten und so ein Kram. Und wir haben uns dann auch so ein bisschen davon entfernt. Und da ist der Moment, wo du auffällst, wenn du schnell gehst. Wir sind dann wirklich aus dem Stadion rausgeschlendert. Ja. Weil wenn wir Angst hätten und auch vielleicht Gästefans wären, dann wären wir so richtig schnell einen Schritt aus dem Stadion raus. Aber du musst dann Angst haben und schlendern. Und Angst haben und schlendern gleichzeitig ist ganz, ganz schwierig.
Ja.
Das ist ganz schwierig.
Ja, voll. Das stimmt.
Aber wir sind dann raus aus der Nummer einfach. Und nicht auffallen. Und wenn du schnell aus dem Stadion gehst, ist kein Heimfan muss hier gerade schnell aus dem Stadion gehen. Du kannst rausgehen, dich davon entfernen, aber das machst du dann trotzdem langsam, weil du musst ja keine Angst haben, weil die dir nur die Gäste verprügeln.
Ich kann mich auch noch ein anderes Spiel erinnern, da war es ähnlich, da warst du auch mit involviert. Kannst du dich an das Heimspiel von Wacker Innsbruck gegen Sturm Graz erinnern?
Ah, ja klar, logisch.
So, wo wir ja vorher vorm Spiel auch angequatscht worden sind, dass wir doch das Spiel besser nicht besuchen sollten. Problem war dann, unsere hinterlegten Karten waren quasi am Reservierungsschalter vom Wacker Innsbruck, und dieser war irgendwie direkt innerhalb der Heimkurve, also direkt vor der Heimkurve, wo
das
wir.
Das Ding war, du hattest den Stress irgendwo beim Schnitzelessen, und ich war aber vorher in der Stadt mit anderen Kollegen, die noch da waren, und wir hatten da aber Stress. Also wir hatten quasi an zwei verschiedenen Orten unabhängig voneinander Stress, und uns wurde unabhängig voneinander auch verboten, das Stadion zu betreten. Aber
wobei ich mich noch gut daran erinnern kann, dass wir dann alle, also das war nicht beim Schnitzelessen, das war beim Pizzaessen. Ne? Wir waren beim Pizzaessen, saßen in einem Restaurant irgendwie so, keine Ahnung, Kilometer vom Stadion entfernt, wurden da angequatscht, was wir denn hier suchen würden, ob wir noch zum Spiel wollen.
Nee, hier findet zwar heute gerade das beste Spiel in dem Land statt, was man besuchen könnte, und wir essen hier gerade zufällig in der Nähe eine Pizza, aber zum Spiel wollen wir nicht.
Nee, wir wollen fahren gleich noch rüber zum Bodensee, spielen eine Runde Minigolf und dann geht's nach Hause, Jungs. Das war, ja. Naja, wir sind zum Auto, haben einmal Frisuren und Klamotten gewechselt und dann, dann in Kleinstgruppen, also kleinstmöglichen Gruppen, sprich einzeln, auf den Weg gemacht. Ja, und ich glaube, wir beiden mussten uns noch treffen, und deshalb musste ich da direkt vor der Heimkurve herlaufen. Wenn wir schon diese Geschichte jetzt hier heute erzählen, dann kann ich noch Teil 2 erzählen bei uns. Wir haben uns dann ja auch Gedanken gemacht, wir waren ja quasi dann alle einzeln verteilt im Stadion, und dieses Spiel war es übrigens überhaupt nicht wert, ne? Wacker Innsbruck gegen Sturm Graz war, glaube ich, erster oder zweiter Spieltag der Bundesliga damals. Es war okay, Sturm Graz auch ganz passabel gewesen, aber schon deutlich bessere Sturmspiele gesehen. Und Wacker Innsbruck war jetzt auch, also das war die Reise wirklich nicht wert. Eins der, wo man schon sagen muss, Erwartungshaltung und Realität war schon ein sehr schlechtes Verhältnis bei dem Spiel. Selber schuld, ist dann halt so, klar. Aber die Sache war, wir waren mit einer Viererbesetzung unterwegs, waren einzeln im Stadion und mussten ja auch gucken, wie wir da wieder rauskommen. Und haben uns dann irgendwie gedacht, ja, wir hauen besser mal vorher ab, dass wir nicht mit den Leuten nachher rausgehen müssten. So, Fehler. Das heißt, wir hatten, ja, erstens war es ein Fehler. Einer unserer Besatzung, der auch der Fahrer war, beziehungsweise war gar nicht der Fahrer, aber wir mussten ja alle aufeinander warten, war der Meinung, es ist ein Fehler, und hat auch irgendwie die Absprache nicht so ganz verstanden, dass wir 5 Minuten vorher rausgehen wollten. Also wir waren 5 Minuten vorher alle raus, war auch soweit problemlos. Aber wir waren am Auto und wir konnten dann ja nicht abhauen, weil einer war noch nicht da. Und neben unserem Auto war ein Friedhof. Und das heißt, wir wollten dann aber auch nicht in einer Dreiergruppe an diesem Auto warten, direkt neben den Abgangsströmen des Stadions, sondern sind dann einzeln durch die Reihen dieses Friedhofs spaziert und haben ab und zu so ein Grab angeguckt, sind weitergegangen, bis endlich unser verfickter vierter Mitfahrer dabei war, dass der am Auto stand, und wir dann alle nach und nach von diesem Friedhof einzeln ins Auto eingestiegen sind und da abhauen konnten, ey. Ein Schwachsinn, so ein Blödsinn. Aber ja, das war eher eine bedrohliche Kulisse da in Innsbruck damals.
Ja, das war auf jeden Fall bedrohlich. Und ja, wunderbar, auf dem Friedhof, klasse. Einfach mal auf dem Friedhof spazieren in Innsbruck.
Oh, ja, aber ganz ehrlich, auf dem Friedhof wirst du nicht umgewämst. Das macht doch keiner.
Ich glaube, wir könnten über bedrohliche Situationen noch locker eine halbe Stunde erzählen, ne? Aber
machen wir irgendwann mal eine gesonderte Folge zu.
Hast du auch eine Situation im Kopf? Es geht ja auch um Unwohlfühlen. Das muss ja nicht immer eine Bedrohung sein, sondern einfach, weil es nervig ist, so weil die Leute nervig sind und das Stadion nervig ist. Bei Lille gegen PSG habe ich mich so unwohl gefühlt, weil die Leute da einfach so eine Kunden waren. Und kennst du das, wenn die Sitze einfach zu nah aneinander gebaut sind?
Ja. Da waren wir zusammen und wir saßen einzeln, ne?
Ja, genau, das ist schon, ja, genau. Und die Sitze waren so gebaut, dass ein normal ausgewachsener Mensch mit seinen Schultern seine Nachbarn berührt. Und wenn die Nachbarn dann auch noch übertrieben fett sind, halt dann auch stark berührt. Und man kann aber nicht ausweichen, weil du direkt am nächsten Nachbar bist, sodass du wie beim FIFA-Zocken so nach vorne sitzt die ganze Zeit, weißt du?
Ja, das schlimm, ist ich hasse cool, sowas auch. Und dann, vor allem, kurz vorm Verkrampfen beim Sitzen. Ja, vor allem, wir waren ja auch spät dran. Wir hatten ja eigentlich zwei zusammenliegende Sitzplätze, ne? Wir waren nur spät dran und dann hätten wir uns dadurch alle rumquetschen müssen, um dann, wenn wir an unseren Plätzen sind, zu sagen, ja, sorry, aber hier müssten jetzt zwei frei sein, sind aber nicht. Also seht mal zu, dass hier, weißt du, das kannst du dann auch nicht bringen. Das ist ja auch wieder mega nervig.
Haben wir einen Folgentitel?
Es ist Punkt 2 Uhr am Montagmorgen. Ey. Wecker klingelt hier in. Mein Wecker klingelt in, keine Ahnung, 8 Stunden oder so. Das ist.
Oh, herrlich, ey. Oh, ja, es ist wirklich. Dieses Format funktioniert auch nur, weil sowas ab und zu stattfinden muss, ey. Das ist. Man muss die Leute auch mal durch die. Es wirkt immer alles so schön und witzig. Nee, das ist. Wir machen hier, das ist einfach scheiße gerade. Das ist einfach, die Situation
ist
einfach scheiße,
es ist wirklich,
ehrlich so sagen. Es ist einfach scheiße, der Tag morgens ist doch im Arsch.
Ja, jetzt lass mich nochmal zu Wort kommen. Es ist wirklich eigentlich das größte Lob, wenn die Leute sagen, es ist geil, dass ihr jede Woche was macht. Weil das ist ja wirklich die Herausforderung. Dass wir ab und zu mal gute, witzige Folge haben. Ey, das ist halt so, weil wir halt nochmal ein gutes Gespräch hatten und gerade gute Laune hatten. Und dann unterhält man sich halt immer auf eine witzige Art und Weise. Aber das kannst du ja gar nicht groß planen. Und dass wir jede Woche hier lustigen, guten oder sinnvollen Content liefern, das kann man nicht wirklich vergewissern. Oder kann man nicht sicherstellen. Aber dass wir jeden Witzwoch hier was hochladen, das ist dann schon eine gewisse Ausdauerleistung. Und dafür gehört es dann halt auch mal, sich hier am Montag die Nacht um die Ohren zu hauen. Und wenn die Folge jetzt nicht das Level hatte, was andere schon hatten, sei es uns verziehen. Aber wenigstens habt ihr jetzt hier wieder eine Stunde Blödsinn auf Ohren gehabt.
Also, es ist 2.01 Uhr. Wem das gefällt, oben links, Spotify. 5 Sterne. Vielen Dank.
Vielen Dank. Vielen Dank auch fürs Zuhören. Ich wünsche den Nachtshörern jetzt noch eine schöne Restnacht und allen anderen eine schöne Woche. Den Nackthörern. Oh, das wären auch noch Quoten, die wir bei Spotify mal errechnen lassen müssten. Wie viele Hörer hören uns nackt? Bitte
mal Rückmeldung.
Call to action. Naked action hier. Oh Gott. So, Deckel drauf. Tschüss, gute Nacht.
Ciao.